Das Tischtuch ist zerrissen, das Tischtuch ist zerschnitten. Das war nicht bloß ein Sprichwort. Das war zeitweise im Mittelalter auch wirklich etwas, was so eine gewisse Rechtsgültigkeit hatte. Das Tischtuch, das zerschnitten ist, da wurde eine Freundschaft aufgekündigt, da wurde eine Beziehung gelöst, da wurde die Gemeinschaft beendet. Also im Mittelalter war es offensichtlich so, dass wenn eine Scheidung, die es scheinbar auch schon gab, rechtskräftig wurde, hat man so ein Tischtuch zerschnitten und jeder durfte ein Stück mit nach Hause nehmen. Das war irgendwie rechtsgültig. Oder wenn Adlige oder Edelleute jemand aus ihrem Kreis ausschließen wollten, dann hat man da das Tischtuch zerschnitten. Solches überliefert vom Graf Eberhard dem Greiner, der saß mit seinem Sohn Ulrich mal zusammen, und zwar nachdem der Sohn Ulrich 1277 eine Schlacht bei Reutlingen verloren hat. Und die Reaktion vom Vater auf diese verlorene Schlacht war, dass er also, als man so zusammensaß, das Tischtuch zerschnitten hat. Und damit war klar für diesen Ulrich, du bist hier raus. Also du hast hier keinen Stand mehr. Du bist hier raus. Die Verbindung war abgeschnitten. Und möglicherweise kennen wir das ja im Alltag irgendwie auch, wo man sagt, irgendwie, da ist das Tischtuch zerschnitten. Leider oft auch im familiären Bereich, Eltern, Kinder, Eltern miteinander, Geschwister vielleicht miteinander, aber auch im Betrieb, Kollegen. Also so heute hat man ja das Gefühl, irgendwie könnte das Tischtuch zwischen EU und Griechenland voll endgültig zerschnitten werden. Also irgendwie ist man ja da gespannt, da passt ja das Bild vielleicht auch. Es wird deutlich, zwei Teile. Da ist etwas getrennt, zerschnitten, was ursprünglich mal zusammen war. Und nun geht es ja um die Frage, wie kommt denn das auch wieder zusammen? Da hinkt das Bild ein kleines bisschen, ganz Menschen kriegen es nicht mehr ganz zusammen. Selbst wenn man es gut zusammennähen könnte, da muss man dann schon größer drauf blicken. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Da steht ein Wort von Jesus, eine Seligpreisung. Selig könnte auch übersetzen, zu beglückwünschen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also interessant, es sind nicht die zu beglückwünschen, die gerade in friedlichen Umfeldern leben, es sind nicht die zu beglückwünschen, wo man sagt, gut, dass es bei dir gerade so wenig Probleme gibt, die sind auch zu beglückwünschen, aber das Wort sagt was anderes. Die, die Frieden stiften, sind zu beglückwünschen, weil sie etwas tun, was zutiefst geistlich ist. Die sollen Gottes Kinder heißen. Also das sind welche, wo man sagen muss, da spiegelt sich etwas wieder von dieser Gotteskindschaft. Da spiegelt sich etwas wieder von dieser Gotteskindschaft. Und das Thema Vergebung, kann man sagen, das sehen wir ja eigentlich immer wieder. Freude, dann hört man das und auch so im Laufe des Jahres kommt es ab und zu auch. Aber es war uns Kollegen doch wert zu sagen, lass uns da nochmal richtig ausgiebig mal hinschauen, mal mit vier Themen zu sagen, dann kann man auch mal von verschiedenen Seiten die Dinge beleuchten. Und aus auch in christlichen Kreisen ab und an zu Spannungen kommt, sind auch wir durchaus die richtige Adresse. Es braucht also Friedensstifter. Friedensstifter, die sagen, da wo etwas getrennt ist, wie bringen wir denn das auch wieder zusammen? Wie können wir da wieder eine Brücke bauen und so einen Frieden? Irgendwie gab es mal so ein Lied, bringt es nämlich ganz zusammen, aber als Kaiser, Frieden ist nicht, wenn die Waffen schweigen. Also Frieden ist noch mehr. Nicht, dass man sagt, haben wir uns zu Hause geeinigt, man schwätzt einfach nichts mehr miteinander. Und sagen wir das, man hat Knallsahne mehr. Also das wäre ja auch eine theoretische Lösung, das ist so ein typischer Waffenstillstand. Man sagt also, ne, Frieden ist ja viel mehr. Gute Beziehungen. Wenn man wieder zusammen am Tisch sitzt, wenn man sozusagen wieder an einem Tischtuch sitzt, zu sagen, da ist wieder ein Wohlwollen da, ein Miteinander umgehen, eine Wertschätzung, eine Annahme, ein Freuen aneinander. Also um diesen Frieden zwischenmenschlich geht's, und wir werden schauen, das ist dann auch noch etwas größeres Thema. Was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung für einen Friedensstifter.
Initiative.
Also man muss sich ein Stück bewegen. Also manchmal ist es so, kennt es vielleicht so aus militaristischer Sicht, zu sagen, das sind so Grabenkämpfe oder man hat sich irgendwie eingegraben, irgendwelche Schützengräben da gebaut. Wir hatten mal ein Ehewochenende, da hatten wir das Thema Mauern oder Brücken. Und dann hatten wir so Klötze dabei, also diese ganz normalen Bauklötze, wo Kinder damit spielen. Und gesagt, so, jetzt, also erste Aufgabe war eine Mauer, das haben alle sehr gut hingebracht. Zweite Aufgabe war aus diesen Klötzen eine Brücke bauen. Das war schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Also ein Graben ist ziemlich einfach, eine Mauer bauen ist sehr einfach, aber eine Brücke bauen, das ist oft schwierig. Und manchmal habe ich den Eindruck, weil es sich irgendwie eingraben oder die Mauer aufzurichten so leicht ist und das andere so schwierig, die Brücke, sagt Jesus auch, wir brauchen hier Friedensstifter, wir brauchen Brückenbauer, Leute, die sich da einsetzen. Und jetzt heutzutage gibt es ja da technische Messgeräte und alles Mögliche, wie so eine Brücke zu bauen ist. So im Anfangszeit des Brückenbaus war das alles noch viel schwieriger. Aber da gab es Leute, die haben auch gesagt, wir brauchen Brücken. Wir brauchen Brücken, um Täler zu überwinden, um Flüsse zu überqueren. Wir brauchen Brücken, damit zwei Seiten wieder zusammenkommen. Brücken bauen zwischen Menschen, ich glaube, die schwierigere Aufgabe. Ich glaube, die schwierigere Aufgabe. Da ist es oft, soll ich sagen, ergebnisoffen. Also, ich bin ja auch schon so gegangen, da sagt man, Reinhard, könntest du mal mit dem sprechen? Aha. Die anderen Versuche haben also nicht gefruchtet. Dann sagt man, der Prediger, das ist ja so eine Käpsele, der muss es ja können. Könntest du nicht mal mit dem sprechen? Spricht man mit dem und dann sagt man so innerlich, oh, eigentlich, das hört sich jetzt nicht, also ich kann das nachvollziehen. Dann gibt es ja oft einen Gegenpart, mit dem muss man ja dann aussprechen. Jetzt erzählt er aus seiner Sicht, hört sich auch nicht so schlecht an. Also man kann den irgendwie auch verstehen, aber deshalb sind wir noch keinen Zentimeter zusammengekommen. Also, Initiative. Ist ja gut, wenn einer sich einsetzt, dass es vielleicht zum Frieden kommen kann. Aber die Beteiligten müssen sich natürlich auch bewegen. Brücken bauen braucht Fachwissen. Also im Mittelalter war es so, wer jemand eine Brücke gebaut hat, diese Bauherren und auch später so noch, der musste auch garantieren, dass die Brücke stabil ist. Wahrscheinlich musste der als erster drüber reiten oder was weiß ich. Und auch stabil bleibt. Also die Wartung war dem auch noch anbefohlen. Es ging nicht, dass man sagt, wir bauen eine Brücke und dann bin ich aus dem Schneider. Weil nicht bis heute ist, heute bauen irgendwelche Leute Brücken, andere wahrscheinlich müssen sie sanieren, aber ja, ich habe gedacht, Brücken bauen, das ist auch eine dauerhafte Aufgabe. Da muss man dann auch gucken, dass Frieden erhalten bleibt, dass Frieden belastbar wird, dass es da vielleicht auch Regeln gibt zu sagen, wie machen wir es denn, dass diese Brücke nicht zerstört wird und am Schluss ist es wie bei jeder Brücke, also man muss eigentlich auch drüber gehen. Sonst ist die schönste Brücke wertlos. Und wenn man so ein bisschen sich ehrlich eingesteht, zu sagen, ja, wie geht's mit menschlichem Friedenstiften? Manchmal stößt man ja an Grenzen. Also so, ich habe Fische, wo die Kinder klein waren, dann streiten die öfters. Vielleicht bei euren Kindern auch so. Und manchmal habe ich dann auch gesagt, also jetzt ist Schluss. Batsch aus. Also ich sage, das geht doch nicht. Also, ich meine Kinder, die spielen immer so Nein-Doch-Spiele. So ein bisschen, nein, das war ein Doch, nein, doch, nein, doch. Jetzt höre ich dann ein bisschen ins Büro und dann manchmal bin ich dann auch nicht ganz so friedliebend, stelle den Frieden durch Gewalt her. Kommt dann und sagt, aber jetzt ist Schluss. Natürlich, dann zucken die innerlich ein bisschen zusammen, sind dann auch ein kleines bisschen ruhig, aber es ist nicht wirklich tragfähig. Weil da ist keiner über eine Brücke gegangen. Das war so eine kleine Gewaltintervention, um Frieden zu schaffen. Das klingt ja schon paradox und genau so ist es auch das Ergebnis. Die machen dann anschließend wieder weiter. Also Brücken, wir sehen schon, das schafft Beziehungen. Und das ist eine Herausforderung. Und es ist auch eine Herausforderung, den ersten Schritt zu machen und sagen, ja, ich gehe jetzt auf den anderen zu. Ich gehe jetzt auf den anderen zu. Und um Frieden zu schaffen, braucht es ein Geben. Ein Vergeben. Also ich investiere da was. Zu sagen, okay, ich bin jetzt der bereit ist, wenn jetzt ich an dem einen Ende sozusagen der Konfliktstange stehe und auf der anderen, zu sagen, ich fange jetzt an, meine Brücke zu bauen. Ich fange jetzt an, meine Brücke zum anderen zu bauen, auf ihn zuzugehen und zu sagen, ich bin bereit zur Vergebung. Ich bin bereit zur Vergebung. Ich bin auch bereit, abzugeben. Leute, das war jetzt zu viel. Abzugeben, zu sagen, ich möchte auch nicht alles mit mir rumtragen. Ich gebe an Jesus was ab. Ein Hingeben, zu sagen, ich ja, halte nicht dran fest und niemals aufgeben. Das ist ja manchmal so, niemals aufgeben. Also, wiederhole mich, aber ich wiederhole es gern. Der Mensch, der mir mit Abstand am meisten vergeben musste, in meinem jetzt so mittellangen Leben, das ist meine Frau. Ja, die ist absolut auf Platz 1 und dann kommt erst ganz lang nichts. Und wenn die jetzt sagen würde, Reinhard, also ich höre jetzt auf mit Vergebung, also du hast das Maß jetzt ausgeschöpft, das wäre blöd. Also wir sehen schon, Vergebung aufgeben, das heißt, Fronten verhärten sich. Niemals aufgeben, zu sagen, ich bin immer wieder bereit zum Frieden, ich bin immer wieder bereit, auf die anderen zuzugehen, ich bin immer wieder bereit, die Brücke zu bauen und auch über die Brücke zu gehen. Niemals aufgeben. Da gehört auch ein Gesprächsfaden dazu. Ich hatte gestern so einen ganz kleinen Konflikt mit einem Radfahrer, der meinte, ich sei ihm im Weg mit meinem Auto. Also so ein kleines bisschen hat es auch gestimmt, aber also wir sind aus meiner Sicht gut aneinander vorbeigekommen, aber er hat sich da echt aufgeregt. Aber er war nicht bereit zum Gespräch. Also ich bin dann rausgegangen, also habe gemerkt, er regt sich jetzt auf da. Gedacht, naja, also gut. Aber also da wird es jetzt nichts zu reden geben, also ich sei jetzt hier so weiter der blöde Jan und so. Also habe ich gesagt, ja, wir können doch trotzdem, nein, geht nicht. Also muss man sagen, das war ein bisschen unglücklich. Also ja, klar, der musste abbremsen und so. Aber da sieht man mal, wenn einer kein Gespräch möchte, das ist für mich ganz fremd. Also das erlebe ich ganz selten. Meistens sagt man, du, da müssen wir nochmal drüber sprechen und dann klappt das auch. Aber dass jemand da sagt, ich spreche nicht, für mich ist alles klar, ich fahre jetzt weiter. Stand ich auch ein bisschen betröppelt da, ehrlich gesagt, aber war nichts zu machen. Aber trotzdem, den Gesprächsfaden nicht aufzugeben, weil nicht bei euren Gesprächsfäden sind in der Familie der Gesprächsfaden, in der Ehe der Gesprächsfaden, auch im Betrieb der Gesprächsfaden. Ich weiß, manchmal ist es mühsam, wenn man sagt, also mit dem kann ich nicht sprechen. Ja. Das ist kein gutes Ding. Nicht aufgeben. Frieden stiften hat für uns natürlich noch einen größeren Hintergrund zu sagen, warum ist es denn überhaupt jetzt für uns nochmal ganz anders möglich, zur Vergebung zu kommen? Ich sage immer, Leute, die nicht gläubig sind, die müssen ja auch irgendwie ihre Konflikte lösen. Die haben ja auch eine Vergebung, so ist es nicht. Aber wir können vergeben, weil für uns, ich sage mal, die größte Brücke gebaut wurde. Die größte Brücke, wo wir sagen, also der größte Beziehungskrach war ja zwischen uns und Gott, solange das nicht geklärt war. Und da ist ja sozusagen eine Brücke zu bauen, das können wir ja gar nicht machen. Das können wir ja gar nicht machen. Und dazu sagen, also die größte Brücke, nämlich zwischen uns, die wir jetzt hier sitzen, und Gott, die wurde ja durch Jesus gebaut. Die wurde ja durch Jesus gebaut, im wahrsten Sinn des Wortes überbrückt. Da war praktisch das Tischtuch auch zerschnitten. Aber Gott hat es wieder so ganz gemacht, wie ich es gar nicht kann. Na, wo man sagt, das ist wieder jetzt alles in Ordnung. Und das ist sozusagen wirklich mal die Grundvoraussetzung. Und wenn wir mal schauen, dann müssen wir sagen, ja, okay. Das ist so das Erste, das Wichtigste, Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Was hat Jesus hauptsächlich gemacht? Was hat Jesus hauptsächlich gemacht? Und das ist die zweite Dimension von Friedensstiften. Nicht bloß zwischenmenschlich, sondern Jesus hat hauptsächlich sich eingesetzt, dass Leute zum Frieden mit Gott finden. Und das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch aufgegangen, wo ich im Theo sein Ding durchgelesen habe, zu sagen, das stimmt, ich habe einmal gedacht, Friedensstiften ist hauptsächlich mal zwischen uns. Aber zu sagen, nee, Friedensstiften hat eine ganz nötige zweite Dimension. Und zwar nicht bloß, dass ich mit Gott versöhnt bin, dass da Frieden da ist zwischen mir und Gott, sondern Friedensstifter heißt auch, andere zum Frieden mit Jesus führen. Das hat Jesus hauptsächlich gemacht, zum Frieden mit Gott geführt, könnte man sagen. Er hat ja oft auch mit Leuten gesprochen, Zöllnern, mit Sündern, mit Pharisäern, mit allem Möglichen. Und da ging es gar nicht immer so darum, dass man sagt, ja, ihr streitet euch da, jetzt müsst ihr wieder zusammenkommen, sondern es ging ganz oft um was anderes, zu sagen, Leute, zwischen euch und Gott ist das Tischtuch zerschnitten und diesen Frieden bringe ich euch. Und auf diesem Frieden kann natürlich auch wieder der zwischenmenschliche Friede wachsen. Aber das zu sagen, wie der Paulus das im 2. Korintherbrief schreibt, er schreibt, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Oder man könnte auch sagen, in der Luther-Übersetzung steht, dass wir den Auftrag haben, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wir, jeder Einzelne, aber dass es auch andere hören. Und dachte, ja, das ist ehrlich gesagt auch schwierig. Also, jetzt habe ich vorher gesagt, zwischenmenschlich Frieden zu stiften, ist schon nicht ganz einfach. Wirklich nicht ganz einfach. Aber, dass Menschen sich versöhnen lassen mit Gott, da stelle ich immer wieder fest, die Leute haben gar nicht das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Also, zu sagen, ja, also, Rainer, das ist ja gut. Oder die sagen, ja, was ihr hier verkündigt, das kann ich gar nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe mit Gott gar kein Problem. Also, so, in ihrem eigenen Empfinden. Jetzt biete ich praktisch jemand eine Lösung an, das ist immer so unser Problem. Wir bieten jetzt eine Lösung an, wo jemand sagt, also, ich habe gar kein Problem. Also, welchen Frieden und wie und was, ich komme mit meiner Frau ganz gut aus und mit den Kindern läuft es auch. Aber das ist so dieses, wo ich sage, ja, das nicht ausblenden, sondern sagen, wenn es zum Frieden zwischen Menschen kommt, kommen soll, ist dieser Friede eigentlich ganz existenziell, der Friede mit Gott. Und ich muss mich ehrlicherweise auch selber fragen, wenn ich in Spannungen mit jemand lebe, muss ich erstmal die Sache mit Gott besprechen. Ich bin manchmal auch jemand, der sagt, ha, da rufen wir jetzt nochmal an. Wenn es schwierig ist, rufe ich ja schon 3 Tagen nochmal an. Aber müsste ich auch zuerst sagen, Herr, wie sieht es denn aus, wenn ich es mal jetzt gucke, bin ich mit dir im Frieden, bin ich mit diesem Menschen mit dir im Frieden und so. Erst mal nach oben gucken und dann zu sagen und von da aus schauen wir dann weiter. Und wir sehen ja, zumindest im Blick auf die Politik, aber sonst, also wie viele Friedenskonferenzen gab es weltweit wohl schon? Also wie viele Friedenskonferenzen gab es weltweit schon? Wahrscheinlich unzählbare. Und ganz ehrlich, also wenn es heißt, es gibt jetzt eine Friedenskonferenz Nahost im Camp David oder sonst wo, dann ahnt doch jeder von uns schon, dass das vielleicht schon eine Friedenskonferenz ist. Aber so ganz versteckt hat man den Eindruck, das klappt wieder nicht. Also das klappt wieder nicht. Weil man sagt, irgendwie, das steht auf keiner gemeinsamen Basis. Es steht auf keiner gemeinsamen Basis, weder politisch noch geistlich noch sonst. Und ehrlicherweise müssen wir natürlich zugeben, die Kirchengeschichte ist jetzt leider auch kein Beispiel von friedensstiftenden Maßnahmen. Also die katholische Kirche hält sich zusammen, indem sie dann manchmal sagt, also wem es nicht passt, der ist raus. Und so kann ich auch die Einheit halten. Die Evangelischen haben gesagt, so wollen wir es nicht machen. Da hat dann jeder, der noch eine bessere Idee hatte wie sein Vorgänger, sagen können, also wenn ihr nicht mitmacht, gründe ich einen eigenen Club. Ja? Und wem es jetzt bei mir besser gefällt, kommt zu mir. Aber jetzt habe ich letztens wieder jemanden getroffen aus einem nördlichen Bundesland, der gesagt hat, ich komme bei euch nicht mit. Da gibt es ja so viele Gemeinden und Gemeinschaften. Zu was gehört ihr jetzt? Also das ist ja auch nicht bloß eine Friedensgeschichte, dass es bei uns so viele Gruppen und Grüppchen und noch kleinere Grüppchen gibt. Also, deshalb nochmal, zu dieser wichtige Aspekt zu sagen, bin ich versöhnt mit Gott? Auch einladen, überhaupt, das ist der missionarische Aspekt dieses Dings, versöhnen mit Gott und daraus dann zum zwischenmenschlichen Frieden zu kommen. Und dann gibt es ja noch die Verheißung. Die Verheißung für die Friedensstifter, die Gotteskindschaft. Ich habe schon gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, jeder, der Frieden stiftet, ist automatisch ein Gotteskind. Nee, wir werden Gotteskind, indem wir zum Glauben kommen und dann Frieden mit Gott haben. Aber es ist ein Kennzeichen, zu sagen, daran wird man erkennen, dass du ein Kind Gottes bist. Und das ist ja wirklich die ganz spannende Frage. Gell? Also, die ganz spannende Frage. Sind wir als das bekannt? Kann man sagen, wir sind jetzt heute nur die halbe Besetzung, aber die anderen können sich auch nicht rausreden. Also sagt man, die zur Karlstraße kommen, das sind die bauen die Brücken, die gucken nach dem Frieden, die entschuldigen sich, die bitten um Vergebung. Oder sagt man, ach, ja, der geht auch in die Karlstraße. Ja, aber mit dem kannst du nicht viel zum Tor haben. Also wie reden die Leute in Langenau? Ich weiß es nicht, ich treffe das selten in Langenau außer euch. Vielleicht noch den da vorne beim Eis, aber der ist auch mal ganz freundlich. Daran soll man Gottes Kinder kennen und gleichzeitig ist es ein Kennzeichen zu sagen, du bist beschenkt mit Vergebung und du kannst es auch so weitergeben. Wie gesagt, also man wird wahrscheinlich jetzt wenig von uns sprechen, dass wir große Kunstwerke geschaffen haben, dass wir irgendwelche Musikstücke komponieren oder sonst was. Aber wenn man sagt, du, mit dem hast du gut auskommen können. Also das ist was wert. Und das, ich glaube, was Anziehendes ist. Etwas, was Anziehendes ist. Zum Schluss da noch eine Geschichte von einem Brückenbauer. Ja. Von einem Brückenbauer. Da sagt ein Kind zu einem Brückenbauer, du hast einen schönen Beruf. Es muss schwer sein, Brücken zu bauen. Wenn man es gelernt hat, ist es leicht, sagt der alte Brückenbauer. Brücken aus Beton und Stahl zu bauen, ist nicht schwer. Die anderen Brücken sind viel schwieriger, sagte er. Die baue ich in meinen Träumen. Welche anderen Brücken? Fragt das Kind. Der alte Brückenbauer sah das Kind nachdenklich an. Er wusste nicht, ob es verstehen würde. Dann sagte er, ich möchte eine Brücke bauen von der Gegenwart in die Zukunft. Ich möchte eine Brücke bauen von einem zum anderen Menschen, von der Dunkelheit in das Licht, von der Traurigkeit zur Freude. Ich möchte eine Brücke bauen von der Zeit in die Ewigkeit, über alles Vergängliche hinweg. Das kleine Kind hatte interessiert und aufmerksam zugehört. Es hatte nicht alles verstanden, spürte aber, dass der Brückenbauer traurig war. Weil das Kind ihn wieder froh machen wollte, sagte es, ich schenke dir meine Brücke. Und das Kind malte für den Brückenbauer einen bunten Regenbogen. Amen. Ich bete jetzt und da gibt es ein schönes Gebet, das vielleicht, jetzt hat man es mir schon weggenommen, wir holen es nochmal her. Ein bekanntes Gebet von dem Franz von Assisi. Der hat so ein Gebet formuliert, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Also ich würde das jetzt zuerst beten, man kann es dann zumindest mitlesen, wenn man möchte, es ist sehr inhaltsreich. Wer sagt, ich bete das mit, der darf natürlich auch gern mitbeten. Das ist ein unheimlich dichtes Gebet. Ich habe mich erinnert, als Kind, da gab es so ein Karwohl-Poster und das hat man damals so alles gekauft, so ein schönes Bild, Karwohl, und das hing über meinem Bett. Und ich hatte das damals auch auswendig gelernt, so als Jugendlicher, des Abends immer gebetet, ist mir jetzt wieder eingefallen, wo ich das da gelesen habe. Muss aber zugeben, es ist etwas verschütt gegangen, so über die Jahre, aber das Poster gibt es nicht mehr. Aber ich habe es als wertvoll empfunden, weil viel drinsteckt. Und ich bete jetzt gern mit euch. Wie gesagt, wer mitbeten will, das gern machen oder mitlesen. Und wer dann noch mit eigenen Worten das Gebet abschließen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde da, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Ja, Vater, ich danke dir, dass du für uns selber der große Friedensstifter geworden bist, dass wir wieder Frieden haben zwischen Gott und uns, zwischen Gott und mir. Das größte Geschenk und die größte Brücke, die es in einem Menschenleben geben kann, die hast du gebaut. Und Vater, so sind nun auch wir gefordert, unsere Brücken zu bauen, von unserer Position aus zu den anderen hin, wo wir schuldig geworden sind oder wo es einen Konflikt gibt, uns gut ist, wenn wir den ersten Schritt tun. Oder wenn wir in die Lage kommen, zwischen zwei Menschen zum Frieden zu helfen, dann siehst du, das ist keine leichte Aufgabe. Es braucht dich und deine Hilfe, dass da auch wieder Menschen zusammenkommen. Und Vater, du weißt, ob der ein oder andere an jemanden denkt, wo er sagt, ja, da ist die Brücke gerade auch abgebrochen. Da fehlt ein Stück. Da ist eine Lücke. Dann schenk du auch den Mut, darauf zuzugehen. Schenk du einen Weg, der gangbar ist. Schenk du ja, das richtige Teil, um die Lücke zu überbrücken, dass auch da wieder zum Frieden kommt. Ja, Vater, da danke ich dir. Auch, dass wir heute das Abendmahl haben, wo das nochmal so deutlich wird. Am Kreuz hast du die Brücke gebaut. Und von der her leben wir. Amen. So, singen wir noch einmal. Ja.